Stellen Sie sich doch mal eben vor dem geistigen Auge bitte einen Buddha vor. Ganz egal, ob jetzt Zeichentrick, Statue im Tempel oder die kleine Figur im Fenster des Inders bei Ihnen ums Eck. Buddha. Ja, wie sieht der aus? Freundlich lächelnd, rote Wangen. Ja, der wird wahrscheinlich sitzen und, naja, der hat auf jeden Fall bei Ihnen in der Vorstellung einen richtig dicken Bauch, oder? Ja, und das, wo doch der Buddha eigentlich ein asketisch lebender und viel meditierender Mensch war, heißt es. Wo kommt denn da eigentlich dieser dicke Bauch her? Das frage ich jetzt einen, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Warum ist der Buddha so dick?« Hallo, Professor Wolfgang Reinhold.
Herzliche Grüße aus Hannover nach Köln.
Sie sind Professor für Neues Testament und Beauftragter für interreligiösen Dialog im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Und wieso ist der Buddha so dick?
Ja, das ist eine von vielen Fragen, die uns gestellt wurden. Dieses Buch geht ja zurück auf eine Radiosendung und einen YouTube-Kanal, den wir jetzt seit 4 Jahren machen. Da kommen Fragen hinein, die uns zum Teil die Hörer und Hörerinnen stellen oder Leute, die uns E-Mails schreiben oder auch Fragen, die die Redaktion so in der täglichen Arbeit einfach, die sich ihr stellen. Und die bekomme ich dann und habe immer 60 Sekunden Zeit für die Antwort. Und das war eine der Fragen, warum der Buddha so dick ist. Und dahinter steckt natürlich, wie soll ich sagen, das Gartenzubehörsortiment, nicht? Oder diese Figuren, die man sieht in den China-Läden und an ganz vielen Orten immer mehr. Und die Frage, die Sie in der Anmoderation formuliert haben, ist genau die Frage, die dahinter steckt. Wie kann das eigentlich sein? Wenn man ein bisschen historisch weiß, weiß man ja, oder wenn man auch mal in einem buddhistischen Tempel war, sieht man diese asketischen, schlanken Gestalten und das Gegenstück dazu im Gartenzubehör. Und die Antwort lautet, ja, es sind verschiedene Vorstellungen da ineinander geflossen. Also die dicke Figur war ursprünglich, wenn ich das recht sehe, eine Art Glücksgott in China und Japan. Und der ist irgendwie mit dem historischen Buddha verschmolzen. Und so hat sich dann dieses Bild und diese Figuren immer weiter verbreitet.
Das ist spannend. Also die Stoppuhr ist auf jeden Fall bei 60 Sekunden jetzt gelaufen. Das ist aber, wie Sie sagen, auch nur eine der 101 Fragen bzw. Antworten, die Sie geben in dem Büchlein. Das ist erschienen genau. Bei Fantenhook und Ruprecht. Ich mache da jetzt mal einen Querschlag. Da stehen auch Fragen drin wie, was ist eine Hiobsbotschaft? Welchen Sinn hat die Beschneidung von Jungen? Hat der Islam das Kopftuch erfunden? Oder warum klingeln eigentlich die Zeugen Jehovas immer an der Haustür? Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele spannende Beispiele. Warum denken Sie, dass Menschen das wissen sollten? Für wen ist das Buch?
Also das Buch ist entstanden aus dem Gefühl bei uns in der Redaktion, also der Radioredaktion, ich mache das mit dem Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen, und mir, dass diese Stücke, die da entstanden sind, jetzt im Laufe von 4 Jahren, wir haben, ich glaube, 160 Folgen jetzt produziert, die man eben auch auf dem YouTube-Kanal finden kann. Und unser Gefühl war, dass diese Antworten auch als Buch funktionieren sollten, weil sie einfach in dieser kurzen Form sonst nicht zu haben sind. Also es ist ja eine wahnsinnige, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Kunst und Wahnwitz, auf manche komplizierten Fragen in 60 Sekunden zu antworten. Und das geht nur, wenn man sehr stark elementarisiert die wesentlichen Dinge sagt, vieles auch weglässt und einen Zugriff irgendwie findet, der das möglich macht. Und ich glaube, das ist gut gelungen, vielleicht auch immer besser im Laufe der Zeit. Und deshalb waren wir der Meinung, da ist ein Bestand von Antworten entstanden, den Sie so auch im Internet mit der Suchmaschine nicht finden werden. Und deshalb glauben wir, dass es als Büchlein funktionieren sollte. Es macht Freude, drin rumzulesen. Es lässt sich super verschenken zu allerlei Anlässen als Urlaubslektüre. Ich hatte eben gerade ein Gespräch, wo jemand sagt, er nimmt es mit auf die Insel und so und schmökert darin rum. Es ist kurzweilig. Denn eben jede Antwort dauert genau auch beim Lesen ja nicht länger als 60 Sekunden.
Das kommt auf jeden Fall der TikTok-Generation sehr entgegen.
Ist übrigens, wo Sie das sagen. Also wir haben das erfunden, bevor es die sogenannten Shorts bei YouTube gab, ja, die ja nicht länger sein dürfen als 60 Sekunden. Das heißt, wir hatten plötzlich über 100 Videos, die genau die formale Vorgabe von YouTube schon hatten. Und zwar bevor es dazu kam. Das ist natürlich eine Pointe, ja.
Und die YouTube-Videos, die kann man übrigens auch finden. Nämlich unter jedem Artikel gibt es einen QR-Code in diesem Buch. Sind das denn 1:1 sozusagen die Erklärungen, die Sie in dem Buch schreiben? Also ist das quasi abgetippt?
Also es ist so, dass ich mir natürlich, bevor die Frage gestellt wird, Gedanken gemacht habe. Ich habe ein paar Notizen auf einem Zettel, aber die Antworten sind immer freigesprochen, weil wir wollen nicht Lexikonartikel vorlesen. Das geht im Radio auch gar nicht, sodass ich im Gespräch mit Markus Krieger, der mich interviewt, einen echten Dialog habe. Er stellt auch oft Zwischenfragen und so, sodass es eine gewisse Lebendigkeit bekommt. Und wir haben das aus den mündlichen Antworten dann übertragen und geringfügig redigiert. Also Sie kennen, wenn Sie beim Radio sind, verstehen Sie den Unterschied zwischen dem, was man nonchalant Spreche und Schreibe nennt. Ja, es gibt Schreibe und es gibt Spreche. So wie ich jetzt rede, würde ich nie schreiben und umgekehrt. Aber wir haben eben versucht, es möglichst dicht beim Mündlichen zu lassen und jetzt eben nicht dann im Buch einen Lexikonartikel draus zu machen. Also es ist ein bisschen überarbeitet, aber Sie merken eben, es ist ursprünglich dieses mündliche Radioformat und eben keine Lexikonartikel.
Passend also zur Zielgruppe, und wir haben jetzt gerade schon festgestellt, da geht es quer durch die verschiedenen Religionen. Sie sind ja auch der Gründungsvorsitzende des Trägervereins des Hauses der Religionen. Das ist ein Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung in Hannover. Hat das eine mit dem anderen was zu tun, dass Sie da ein Faible für haben?
Ja, sicher. Also meine verschiedenen Berufe, nicht? Also Professor in Göttingen, Beauftragter der Evangelischen Landeskirche und dann im Ehrenamt Vorsitzender dieses Trägervereins, die laufen ja ineinander und ergänzen sich. Und im Haus der Religionen, das übrigens bis heute das einzige seiner Art in Deutschland ist, wir waren damals das erste in Europa vor jetzt knapp 20 Jahren und sind immer noch das einzige in Deutschland. In diesem Haus sind ja 9 Gemeinschaften, also Christen, Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten, Bahai, Aleviten, Jesiden und auch die Humanisten. Und insofern ist für mich der Kontakt mit diesen 9 Gemeinschaften auch in unserer großen neuen Dauerausstellung eine alltägliche Realität, wenn ich im Haus bin und ich habe Kontakt mit all diesen Gruppen. Und im Laufe der vielen Jahre, in denen ich das jetzt mache im Interreligiösen, sind einfach unendlich viele Erinnerungen und Gespräche und so weiter, sodass ich natürlich versuche, wenn mir Fragen nach anderen Religionsgemeinschaften gestellt werden, eben nicht gewissermaßen aus dem Lexikon oder aus meiner eigenen Expertise zu antworten, sondern ich gebe Dinge wieder, die ich im Gespräch gelernt habe. Und also mit den Buddhisten etwa im Tempel, wenn Sie hier in Hannover haben wir ja die größte buddhistische Pagode Deutschlands, wenn Sie da in den Tempel gehen, da sitzt ein riesiger Buddha. Und natürlich haben wir mit den Kolleginnen vor Ort gesprochen und all die Dinge sozusagen live gehört von denen, die diese Religion tatsächlich selbst leben.
So, das heißt, Sie haben auch quasi eigene Erfahrungen damit eingebracht, nämlich zum Beispiel haben Sie eine heilige Kuh selbst miterlebt. Warum sind denn Hindus die Kühe heilig? Das steht zumindest in Ihrem Buch drin.
Das ist so. Das war eine denkwürdige Geschichte, die ich tatsächlich in guter Erinnerung habe, als der erste Hindu-Tempel in Hannover umzog. In ein neues Gebäude bekamen wir einen Anruf, ob wir wüssten, wo man eine Kuh bekäme für diese Einweihung. Ich glaube, irgendjemand wollte sogar einen Elefanten haben dafür. Da haben wir dann gesagt, das geht nicht, das wird nie funktionieren mit dem Zoo. Aber mit der Kuh, das können wir versuchen. Und tatsächlich hat dann jemand eine kleine Kuh, aber immerhin eine Kuh organisieren können auf einem Hänger. Und die hat dann eine wesentliche Rolle gespielt. Die Kuh ist für die Hindus ganz vieles auf einmal. Sie ist Lebensspenderin und eben heiliges Tier darf nicht gegessen werden. Und insofern spielte sie auch bei dieser Einweihung dann eine große Rolle.
Das sagt ein Mann, der auch Rat der Religionen in Hannover ist, der an der Theologischen Fakultät der Uni Göttingen Neues Testament lehrt und der jetzt ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Warum ist der Buddha so dick? 101 Fragen und Antworten aus der Welt der Religionen«, erschienen bei Vandenhoek und Ruprecht. Vielen Dank für dieses Gespräch im Domradio, Professor Wolfgang Reinbold.
Danke für Ihr Interesse.
Tschüss, alles Gute.